Leider sehe ich mich aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins derzeit nicht in der Lage, die sportliche Verantwortung bei S04 zu übernehmen. Ralf Rangnick.
Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zur 5. Ausgabe unseres Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach einer sehr, sehr, sehr ereignisreichen Woche mal wieder, nach unserem Spiel, Samstagabend, Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Vorzeichen des Spiels, ja, Gladbach hat die letzten 6 Spiele verloren, auch die haben große interne Probleme. Konnte man ja so ein bisschen
Hoffnung haben.
Aber wir haben größere. Genau, wir haben ja im letzten Podcast angekündigt, ja, wenn wir vielleicht mal ein bisschen ereignisärmer sind, da könnten wir so ein bisschen über alte Zeit mal quatschen, über unser Schalke-Dasein und über so coole Stadionerlebnisse. Aber geht nicht. Wir haben andere Sachen zu besprechen.
Leider ist dem nicht so, weil, wie wir es auch letzte Woche, meine ich, schon gesagt haben, es wäre ja typisch, wenn wir Samstag vorm Spiel eine dicke Bombe wieder platzen. Und das ist
mal wieder passiert.
Dieses Mal wieder geschehen. Mal gucken, wie oft uns das jetzt noch erwartet, jetzt die nächsten Wochenende. Wir kommen ja nicht zur Ruhe hier. Also, ist ja schlimm. Nee, Ralf Rangnick hat gesagt, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will das nicht machen. Haben wir gerade schon im Zitat gesagt. Aber, ja, da werden wir gleich erst zu kommen. Denke ich, wir sprechen erstmal über das Spiel.
Genau.
3-0 verloren. Ja.
Ein typisches Schalke-Spiel in dieser Saison, ne? Also.
Richtig.
Die ersten Minuten waren okay, also gerade erstmal defensiv. Wir haben jetzt in den ersten 15 Minuten nicht so wahnsinnig viel zugelassen. Wir haben es halbwegs vernünftig rausverteidigt. Auch mal ein, zwei Impulse nach vorne, so, ich sag mal, halbwegs zustande gebracht.
Das waren so Halbchancen halt eher. Also da fehlte dann immer der letzte Pass oder, weil die Ideen waren da, aber es fehlte dann immer, wie so, ich weiß nicht, an individueller Klasse, technischer Fähigkeit der Spieler. Keine Ahnung, wo das geblieben ist alles. Weil ich denke, die sind ja Profifußballer, eigentlich sollten die sowas können.
Eigentlich aber naja. Schon. Dann kam die 16. Minute.
Hat dann, ja. Also das ist für mich einfach absolut erschreckend. Es war die Kopie von einem Tor von letzter Woche. Willian wird einfach überlaufen. Der Thuram legt sich den Ball 5 Meter vor, kann im Sprint den Willian einfach abkochen, wie 500 Gramm Nudeln gefühlt. Und probiert er den Ball quer zu legen. Renault hält noch stark, Willian steht dann da und will ihn, rausschlagen wahrscheinlich. Tritt halb in so ein Luftloch, der Ball kullert zu, wer war es dann? Gehen wir nochmal zu einem Gladbacher, zu Neuhaus mal. Neuhaus, der pölt drauf. Willian hält wieder den Fuß rein, prallt von da zu Stindl ab. Gut, und der hat dann eigentlich, war trotzdem gut gemacht. Es standen ja mehrere Leute auf der Linie, aber der knallte dann erbarmungslos oben in den Winkel rein. Aber schon wieder, also individuelle Fehler, dass wir so, also Gladbach hat echt nicht gut gespielt. Ne? Die haben halt maximal Durchschnitt gespielt, wirklich. Also die können besser spielen, meine ich. Und dann kriegen wir wieder durch so einen individuellen Fehler das Gegentor. Ich könnte kotzen, ich kann es nicht mehr sehen. Du schmeißt die Spiele immer so weg einfach, ne? Und das, obwohl, wie gesagt, die ersten 15 Minuten defensiv war in Ordnung. Gladbach hatte bis dahin keine Torchance. Und dann ist der erste Ball drin und dann kann man eigentlich ausmachen den Fernseher.
Das ist wirklich in dieser Saison so. Also, es ist einfach erschreckend. Und was mich unglaublich aufgeregt hat. Wie kann es sein, dass ein Spieler, ein Bundesligaspieler, auf der Grundlinie steht und den Ball nicht aus dem Strafraum rausgepölt kriegt? Also, mir fehlen einfach wirklich die Worte. Was das für ein Abwehrfallen ist. Du hast 10 Leute im eigenen Strafraum und Gladbach kriegt es mit 3 Leuten hin, da trotzdem in Führung zu gehen. Einfach nur erschreckend. Du hast wirklich das Gefühl, dass diese Spieler es nicht wollen. Unglaublich. William auch nach dem Tor dann weitere wirklich Ballverluste, Fehlpässe, unglaublich. Und dann.
Der hat Kamikaze-Fußball gespielt.
Beste Aktion des Spiels war, dass Gramotzes dann nach 19 Minuten gesagt hat: geht gar nicht mehr, der spielt so eine Knete sich zusammen. Wer kommt?
Ja, Kamal Rauli, das
Bastian und Schipka wird eingewechselt, der aber, muss ich sagen, seine Sache nicht schlecht gemacht hat. Verhältnismäßig nicht schlecht gemacht hat. ich fand den Wechsel komplett richtig, weil auch da musst du mal auf den Tisch schauen. Und dann geht mit William ausgewechselt, klatscht mit keinem ab, geht zu niemandem hin, tritt gegen mehrfach gegen das Schalke-Zeichen an der Bande. Also, wo sind wir hier? Was sich diese Spieler meinen, erlauben zu können.
Ja.
Der hat kein Spiel mehr zu machen für Schalke.
Sehe ich ähnlich. Schon allein nach dem letzten Spiel hätte ich das schon als Maßnahme gezogen, hätte ich gesagt. Aber ich finde es einfach richtig, dass Gramotzes da jetzt die Reißleine einfach mal gezogen hat bei einem Spieler. So als Paradebeispiel, was passiert, wenn du da nicht alles gibst. Und das hat man William so von Anfang an, seitdem der hier auf Schalke gespielt hat, habe ich das Gefühl, der ist noch nie an seine Leistungsgrenze gegangen. Noch nie. Schmeißt sich nicht in jeden Zweikampf rein. Es kann nicht sein, dass du zweimal hintereinander denselben Zweikampf in zwei Spielen, aufeinanderfolgenden Spielen führst, den komplett reinscheißt und das geht einfach nicht. Und dann, wie gesagt, wie du schon meinst, kein Spiel mehr sollte der spielen für Sonnenleistung, Vertrag auflösen und tschüss, schick ihn zurück nach Wolfsburg, wirklich. Also, sowas braucht man nicht. Und was ich aber auch noch sagen muss, eigentlich so gut, dass er ihn ausgewechselt hat, aber manchmal denken wir auch so, mir wären noch ein paar andere Spieler eingefallen.
Ja, auf jeden Fall.
Da mal ganz stark ins Mittelfeld, wo man auch mal hätte sagen können, also Leute, ne, ihr spielt so schlecht gerade, geht runter, das können andere besser wahrscheinlich.
Lass die zweite da besser spielen, du kannst es ja wirklich.
Ja.
Vergessen, dann hatten wir kurz vor der Pause, fand ich, muss man sagen, auch Gladbach hat Schalke, ich möchte nicht sagen stark gemacht, aber Gladbach hat halt sich so ein bisschen gehen lassen und so die 5-6 Minuten vor der Pause gab es ein paar Impulse. Mit dem Höhepunkt in der 40. Minute mit dem jungen Çalhanoğlu, der von jetzt auf gleich Stammspieler wurde plötzlich, jetzt glaube ich sein drittes Bundesligaspiel macht.
Hätte ich ihm gegönnt.
Hätte ich ihm gegönnt, wirklich wohlgemerkt auch der einzige Schuss aufs Tor, stark gehalten am Ende von Jan Sommer, muss er natürlich auch halten, aber wirklich ein starker Schuss, auch einfach mal ohne zu zögern draufgezogen, wirklich.
Ja, und da hätte es dann, also wäre man damit 1-1 dann mal in die Pause gegangen, da hätte es vielleicht nochmal einen Kick gegeben in der Mannschaft. Wobei man auch sagen muss, es hätte zu dem Zeitpunkt, wo es dann nur 1-0 stand, mit 1-0 sind wir dann in eine Pause gegangen mit dem Rückstand, da hätte es auch schon 2-3-0 stehen können. Also da Player, der da am freien Tor am Ball vorbeirutscht, genau, Thuram, der den Ball am Tor vorbeichippt, Neuhaus hatte auch noch eine gute Aktion.
Ja, gerade bei der Neuhaus-Aktion, wo der sich durch die gesamte Abwehr tanzt, Mustafi verteidigt. Ja,
das ist
also, als ob der noch nie Fußball gespielt hat. So kannst du selbst in der Bezirksliga nicht verteidigen gehen. Also ganz, ganz, ganz erschreckend, wirklich.
Das ist halt irgendwie, weiß nicht, so Körperklausel oder so Legastheniker, Fußball-Legastheniker. Ich weiß es nicht. Also gefühlt haben die noch nie Fußball gespielt teilweise. In manchen Abwehraktionen, da sind die sich ihren Fähigkeiten einfach nicht mehr bewusst, sag ich mal. Es gibt ja einen Grund, dass sie irgendwie Profifußballer geworden sind. Und das sind wahrscheinlich auch keine schlechten Spieler, wenn sie auf ihrem Top-Niveau spielen. Aber gerade läuft ja alles drunter und drüber. Klar, auch mit den Vorzeichen von dem Spiel jetzt war ja wieder noch mehr Druck, sag ich mal, nicht auf der Mannschaft, will ich nicht sagen, aber auf dem Verein wieder. Das färbt sich, glaube ich, dann auch, finde ich, aufs Spiel dann ab. Aber naja, das Spiel war eh nach dem 1-0 verloren. Dann ging es nach der Pause weiter. Also da kam ja gar nichts mehr von uns. Also waren ja generell, bis auf den einen Schuss von Çalhanoğlu, keine offensive Durchschlagskraft. Irgendwie da Hoppi und Rahman, haben sich da zwar einen abgelaufen, aber wofür denn? Wenn die mal einen Ball kriegen, da kommt nichts von hinten an. Also das regt mich immer so auf, wenn auf außen da dann ein Rahman läuft, von drei Gladbachern attackiert wird und die halbe Mannschaft lässt den im Stich da. Da kommt keiner, da kommt kein Zerder mal an, der mal vorrückt und sich anbietet. Nee, der lässt den einfach machen so. Also das ist schlimm, wirklich. Dann in der 63. ist er 2-0 gefallen.
Ja, auch wieder ein typisches Schalke-Tor. Eckballtor. Auf den ersten Pfosten, Çalhanoğlu macht vielleicht einen Schritt zu früh raus, aber es sind auch einfach meiner Meinung nach Mascarell und Becker, die nicht reagieren. Becker vielleicht noch weniger, aber Mascarell hat halt den Liner komplett vor sich herlaufen. Und da muss halt auch mal als ehemaliger Kapitän, Mascarell war ja nun mal bis Kolasinac gekommen, ist unser Kapitän in der Mannschaft, muss halt auch einfach mal dann Kommando kommen oder er muss den Weg mitgehen, weil er hat ja faktisch keinen Spieler gedeckt.
Ja,
und das darf halt so wie nicht passieren. Das ist wie ein Eckentor. Das ist Schalke ist die Mannschaft, die die meisten Eckentore bekommen hat. Wir haben 15 Eckentore bekommen. Als Vergleich, die Mannschaft, die die zweitmeisten Eckentore bekommen hat, sind unsere Freunde aus Lüdenscheid. Die haben 6 bekommen. Das ist das zweitschlechteste Team nach Kicken. Und wir haben 15 Tore bekommen. 23 insgesamt war Standards in dieser Saison.
Ja. Also ich fand die Reaktion von Ciao war gut. Die Reaktion von Ciao war gut. Der hat einfach gesagt, immer wieder nach einer Ecke. Immer nach einer Ecke.
Das ist das einzig Schöne an Geisterspielen, dass man auch mal hört, was die auf dem Platz sagen. Das ist das einzig Schöne.
Und das war das Bild, fand ich auch sehr bezeichnend, da wo die dann nach dem Eckball dann wieder Richtung Anschlusspunkt gelaufen sind. Also Ciao, der komplett verzweifelte, also der so ein guter junger Mann, also der wirklich da jetzt, der wurde jetzt für die U21 auch nominiert. Der ist der Einzige, der da irgendwie Leistung bringt. Und es kann nicht sein, dass dann da in der Abwehr oder irgendwie bei so einem Eckball vor allem, hat ja einen Grund, warum wir da immer so komplett lost aussehen, komplett verloren, desorientiert. Der Grund liegt darin, dass da keiner mal seinen Mund aufmacht und sagt, wer hier wen deckt, wo die Leute zu stehen haben. Was man jetzt von dem Mustafi zum Beispiel mal erwarten würde, dass der sagt, hier Malik, mach du den, Timo, mach du den, ich mach den hier. Dass die Leute mal, dass die vielleicht mal Manndeckung spielen, was ich weiß nicht, wie die Ecken verteidigen.
Die spielen Zone, Zonenverteidigung.
Die stellen sich da einfach hin und es kann auch nicht, also Leiner ist jetzt auch nicht das Kopfballungeheuer.
Ja, der ist 1,74 Meter, also ist jetzt nicht so.
Also, das kann einfach nicht sein, dass sowas dann passiert und, ich weiß nicht, dann machst du da Renault kann da gar nichts tun. Wobei von der könnte halt auch seine Spieler mal vorne bei so einer Ecke dann.
Ich verstehe nicht, warum Schalke bei Schalke nie einer am ersten Pfosten auf der Linie steht. Also ich habe auch eine Zeit lang Torwart gespielt, einige Jahre im Verein. Ich habe es halt immer so gehandhabt, dass ich mindestens einen am ersten Pfosten und eigentlich auch immer einen am zweiten. Ich wollte eigentlich beide Pfosten besetzt haben, damit genau das nicht passiert. Weil der Torwart kann nun mal nicht am ersten Pfosten stehen bei der Ecke. Das funktioniert nicht. Und das frage ich mich halt immer.
Vor allem jetzt gerade, wo wir so viele Eckballtore bekommen, dann macht doch beide Pfosten dazu, wenn da mal so ein Ball, der kann ja überall reinfliegen, gefühlt. Aber naja, dann 10 Minuten später, ich mach da Renault absolut keinen Vorwurf, da steht's dann 3-0, der Ball fliegt Richtung Winkel, er hat ihn sogar erst noch gefangen.
Er hätte ihn halt fausten müssen oder über die Latte lenken, aber er will ihn halt fausten, und hast du Scheiß am Schuh, so. Dann passiert dir das halt, Renault fängt den Ball, lässt ihn fallen, er entwickelt Eigenleben und trudelt halt hinter die Linie. Torlinientechnologie sei Dank, dass der dann auch eindeutig erkannt wurde, dass der Ball drin war. Ja, also wie gesagt, Renault hat in den letzten Wochen uns auch echt oft genug den Arsch gerettet. So ist jetzt nicht. Dementsprechend möchte ich dem da gar nicht einen Vorwurf machen.
Absolut keinen Vorwurf. Also wenn man im Endeffekt sieht, dass wir 21 Torschüsse auf unser Tor bekommen haben, dann finde ich, ist das auch irgendwann mal in der Summe, auch mit den Torschüssen, die wir letztes Wochenende schon auf unseren Kasten bekommen haben, ist es in der Summe, finde ich, okay, dass dann mal irgendwann passiert halt mal ein Fehler. Die macht Manuel Neuer auch irgendwann mal bestimmt. Und würde ich absolut nicht da in die Verantwortung nehmen. Aber was besser war diesmal, was ist mir zwar nicht so vorgekommen, weil wir halt absolut wenig Ballbesitz hatten. Irgendwie 30% hatten wir. Die Laufleistung war besser diesmal.
Genau, wir hatten am Ende 118 gelaufene Kilometer. Das sind zumindest mal 8 Kilometer mehr als in den letzten Wochen. Aber trotzdem wieder mal 3 Kilometer weniger als Gladbach. Das gehört dann halt leider auch zur Wahrheit. Es war halt einfach vielleicht ein laufintensiveres Spiel. Aber zumindest ist da nicht nach 75 Minuten jeder umgefallen. Gut, da war das Spiel auch entschieden und Gladbach hat halt dann auch nicht mehr den Druck gemacht, weil sie es auch nicht mehr mussten. So, deshalb, aber das ist vielleicht der Grund. Aber das vielleicht, man muss ja so ein bisschen kleine Hoffnungsschimmer vielleicht sehen. Nun gut, das war wieder mal ganz, ganz schlimm. Auch wenn ich nochmal hervorheben muss, bevor wir jetzt gleich zu unserem Depp und zu unserem Held kommen, ist halt ein Suat Serdar. Ich finde den Vergleich sehr, sehr gut, weil es dieselbe Position ist mit Florian Neuhaus jetzt zum Spiel gegen Gladbach. Suat Serdar ist halt die Schaltzentrale und Suat Serdar hat, also was der für ein Talent hat, das ist ja nicht wegzudiskutieren. Der hat ein wahnsinniges Talent und der ist ja nicht umsonst Nationalspieler und U21-Europameister. Das hat ja einen Grund. Dementsprechend erwartet man sich von dem dann halt auch einfach, dass er auch mal eine Mannschaft führen kann. Der ist jetzt auch keine 18 mehr. der hat genügend Bundesligaspiele auf dem Buckel, sowohl für Mainz als auch für Schalke. Und da kann man einfach erwarten, dass da auch mal die Impulse kommen. Und wenn ich dann sehe, dass ein Suazer da 40 Ballkontakte hat, während Florian Neuhaus auf der gleichen Position 92 Ballkontakte hat, und Serda 19 Pässe spielt, davon kommen auch nur 60% an, also auch deutlich unterdurchschnittlich von der gesamten Mannschaft. Und ein Florian Neuhaus spielt in der Zeit, wo Suat Serda 19 Pässe spielt, 62 Pässe, dann musst du dich halt wirklich fragen, ob da überhaupt, warum die Stürmer keine Bälle bekommen. Das ist dann halt die relativ schnell beantwortet. Ja. Serda und Mascarell sind im Mittelfeld als Sechser, respektive Achter oder manchmal Zehner, je nachdem, wo Serda spielt, halt einfach komplette Totalausfälle. Die führen das Spiel nicht und es gibt nicht diese Überbrückung im Aufbauspiel von der Verteidigung bis vorne in den Angriff.
Richtig, weil deswegen, ich finde die Diskussion auch immer, dass der Sturm irgendwie von Schalke zu schlecht besetzt sei und so, finde ich absolut fehl am Platz. Also wir haben einen Rahman, der, wenn er die Bälle kriegt, mal, wenn er in der Spitze die Bälle bekommt und mal ein paar Meter vor sich hat, gut mal einen Gegner abkochen kann, der einen guten Abschluss hat. Wir haben Hoppi, wo man gesehen hat, wozu der in der Lage ist beim 4-0 gegen Hoffenheim, wenn der mal die Bälle kommt, wie er sie als Stürmer bekommen sollte. Ein Klaas-Jan Huntelaar will ich absolut erstmal nicht die Qualität absprechen. Der braucht einfach mal eine Flanke oder eine gute Vorlage einfach, dass er in eine schöne Position gespielt wird. Aber das passiert halt nicht. Wir kommen ja nicht so weit nach vorne, weil das Mittelfeld halt versagt. Weil ein Suat Serdar bei einem Seitenwechsel einen Querpass spielt, der einfach abgelaufen wird. Der wird abgelaufen. Der ist zu schwach, der Ball. Der Ball war zwar die richtige Richtung, und das ist öfters passiert bei Serdar jetzt in diesem Spiel. Der hat den Ball da flach rüber gespielt und der Außenverteidiger von Gladbach, egal ob es jetzt links oder rechts war, konnte einfach den Ball ablaufen und dann Gladbach, die zwar, wo er vor dem Spiel noch sagte, schlechtes Umschaltspiel, fand ich in dem Spiel nicht so, muss ich sagen, die dann mit Tempo direkt wieder auf sie zulaufen, unsere Abwehr, unsere ganze Mannschaft im Vorwärtsgang gerade.
Also, das darf dir halt nie passieren, dass da drei, vier genau. Gladbacher auf die letzte Kette zulaufen. Das ist halt taktisch der Albtraum eines jeden Fußballtrainers.
Und das muss man sagen, ist ja eigentlich noch in den ersten 14 Minuten gut gelungen, dass unsere beiden Ketten relativ eng beieinander standen. Da war nicht viel Platz dazwischen. Aber mit der Zeit, also wenn wir dann mal nach, und das finde ich halt so schlimm, wenn wir nach vorne kommen, die Ideen an sich, die sind ja gut. Aber es fehlt dann einfach, einem Serdar fehlt dann, also ich weiß nicht, was der im Training macht oder was da jetzt los war im Spiel. Der hat 3-4 Mal denselben Fehlpass gespielt. Mascarell genauso. Mascarell war nur unauffälliger, weil der, glaube ich, noch weniger Pässe einfach gespielt hat und noch weniger Ballaktionen hatte. Und im Endeffekt stehst du dann da als Mannschaft und hast 300 Pässe gespielt und Gladbach hat irgendwie um die 700 gespielt. Und das siehst du halt, wie spielerisch schwach wir halt aktuell sind.
Ja, vor allem, wenn du halt siehst, dass ein Omar Mascarell, der halt ein Staubsauger auch vor der Abwehr sein soll, als wirklich klassischer Sechser, als Abräumer, eine Zweikampfquote von 27% hat. Also,
ja,
also Wahnsinn, wirklich.
Ich weiß nicht, und es ist halt wie, ich will mich immer da so dagegen wehren, es ist ja nicht, die können ja irgendwie Fußball spielen. Müssen die ja irgendwie können. Das ist die Einstellung, das ist Mentalität und ich verstehe es nicht. Also irgendwie, es kommt ja immer so rüber, als ob der Gramozis da probiert, den irgendwie so mit so, Jungs, wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Aber jetzt bringt doch mal bitte eine vernünftige Leistung auf den Platz. Also Gladbach an einem guten Tag, wie wir schon letztes Mal bei Wolfsburg sagen, gegen die kannst du verlieren aktuell. Es ist in Ordnung, aber es war schon wieder die Art und Weise, die mich wirklich... Gestern bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich sehr wütend wurde. Ich habe es vorher immer mit Galgenhumor betrachtet, aber mittlerweile, was dann auch mit dem Drumherum da passiert ist, es ist einfach nur noch eine Sauerei, was mit diesem Verein gerade passiert. Sowohl als Fan, als auch als Fußballfan an sich. Da stellt sich heute Kevin Großkreuz bei Sky 90 hin und hat Mitleid mit Schalke 04.
Gerade also, Kevin Großkreuz, ne?
Da bin ich, das tut mir noch mehr weh als alles andere. Aber naja, Held und Depp des Tages.
Und ja, fangen wir an. Mit dem Depp ist einfacher. Also ist es sehr, sehr leicht gefallen. Also natürlich sind Serda und Mascarell sind auch komplette Deppen, aber nicht fürs Spiel. Also, William, ne? löst den Vertrag auf, schickt den zurück nach Wolfsburg. Ja. Dann haben wir zwar keinen Spieler mehr, der rechts spielen kann, das ist mir egal, nimm einen aus der zweiten Mannschaft, U14, vielleicht hat da noch irgendwo einer gerade 16 geworden irgendwo. Oder sprech einen in Gelsenkirchen Üppendorf auf der Straße an. Also schlimmer kann das auch nicht sein.
Es wird keiner merken, es wird eh keiner merken.
Also auch dieses Treten gegen die Bande mit Schalke-Zeichen und das mehrfach nicht abklatschen, das finde ich ist so respektlos. Der kommt für ein halbes Jahr, um diesen Verein noch so ein bisschen zu retten und ist mittlerweile einer der größten Unsicherheitsfaktoren. Und die Statistiken von Sky waren ja auch eindeutig. Mehr als die Hälfte der Angriffe liefen nur mal über die Seite von William in den ersten 20 Minuten. Da brauchst du halt auch nicht lange überlegen, woran das liegt. Ne? Liegt das daran, dass rechts Lars Stindl kein guter Fußballer ist? Eher nicht. Es liegt ja wahrscheinlich eher daran, dass die Abwehr von Schalke da einfach nur wahnsinnig unsicher ist. Und dass Marco Rose, sowas wird ja auch sicherlich besprochen, eher William, einen vielfachen Bundesligaspieler und erfahrenen Mann, eher als Schwachstelle ausmacht, als Kerem Çalhanoğlu links, der gerade sein drittes Bundesligaspiel macht, auch das spricht ja schon eine sehr, sehr deutliche Sprache. Also in dem Sinne, Depp des Tages, eindeutig William.
Das stimmt. Ja, Held des Tages finde ich unser Trainer, der mal
auf den Putz gehauen
hat, sich da auf den Putz gehauen hat, mit der Auswechslung von William dann im Endeffekt. Aber auch der viel an der Seitenlinie aktiv war.
Ja, das
war gefühlt, also der ist teilweise mehr gelaufen als mancher Spieler von uns, hatte ich das Gefühl. Und der hat gerufen, hat da reingebrüllt und auch, fand ich, eine Aktion fand ich sehr gut, wir haben ja teilweise mal Pressing-Fußball gespielt. Sogar relativ guten Pressing-Fußball, wo wir dann mal sogar den Ball erobert haben. Wie der und da die Mannschaft da vorangepeitscht hat, muss ich sagen, Chapeau. Hat mir mega gut gefallen, aber was mehr als das kann er halt nicht tun. Also, ja. Am Ende wieder ein verlorenes Spiel.
Und wieder falsche Spieler im Interview. Es steht am Ende wieder ein Huntler im Interview, der tatsächlich einen Kurzeinsatz hatte mal wieder. Tatsächlich dann mal nach 10 Minuten in Bremen das zweite Mal jetzt für Schalke in der Rückrunde aufgelaufen ist nach seiner Wadenverletzung. Der natürlich aber auch nichts mehr bewirken konnte bei einem Stand von 0-3.
Nee.
Aber warum stehen da nicht wirklich die Mannschaft führen sollen? Ein Kolasinac, ein Mustafi, ein Zerdar, vielleicht auch Mascarell, die aber einfach mal Stellung beziehen sollen. Also das sind ja letztendlich die, von denen am meisten erwartet wird. Ist da nicht ein Junger oder der dritte Torwart teilweise, der da im Interview steht? Oder Timo Becker, der halt ein Jugendspieler ist. So, das sind nicht die, von denen man das erwartet, sondern wirklich die Führungsspieler der Mannschaft. Und wenn die da nicht stehen, wer soll denn dann stehen? Der Kapitän stellt sich
kein einziges Mal in den letzten Spiel. Huntelaar jetzt natürlich ein Anfang war, wobei auch er, wie gesagt, an diesem Spiel jetzt nicht viel drehen konnte. Also der hat ja jetzt nicht so krass mitgewirkt. Aber erstmal richtig da jetzt ihn direkt hinzu. Aber zeigt ja auch, kaum spielt er mal wieder. Vorher wäre es ja lächerlich gewesen, hätte so Huntelaar dahingestellt, obwohl er nicht gespielt hat. So, aber jetzt konnte sie den da hinstellen, unbelastet. Und ist halt einer, der steht halt da, sein Mann. Der hat auch Dinge gesagt, die richtig sind, hat aber auch viel mit Phrasen um sich geworfen. Aber was soll er auch sagen? Was soll Ecki Heuser? Gut, eine größte Pflaume bei Sky. Aber der hatte ja auch wenig Fragen. Weiß nicht, wenn du dann Huntelaar hinschickst, was willst du ihn denn fragen? Den kannst du ja nicht viel fragen, so von wegen, was ist schiefgelaufen, was ist da schiefgelaufen. Huntelaar wird dann, hat auch die Standardsprüche dann rausgehauen und so, ja, war nicht richtig drin im Spiel, viele Fehlpässe, dies und das. Aber würdest du dann Zerdar, Kolasinac oder Mustafi entscheiden, könnte sie viel persönlicher werden, finde ich. Und davor haben die Angst. Und davor hast du Angst. Ein Huntelaar, den kannst du da nichts vorwerfen. Der stand halt vorne im Nichts wieder rum, hat keinen Ball bekommen und.
Zu dem Zeitpunkt stand es auch 0-3, da war das Kedé schon in den Brunnen gefallen.
Ja, da wurdest du dann halt gefragt, wie fühlen sie sich nach ihrer langen Verletzungspause jetzt mal wieder zu spielen? Ja, gut, das sind Fragen, die keinen interessieren im Endeffekt. Aber mal gucken, was dann übernächste Woche oder nächste Woche Länderspielpause, was da dann so passiert, wer dann im Interview steht. Aber naja, im Endeffekt stehen wir jetzt noch immer auf Platz 18 mit jetzt 12 Punkten auf den 16., wobei es eigentlich 13 sind, Torverhältnis minus 53. Minus 53.
Es ist unfassbar erschreckend, wirklich. Also, kannst du zwar jetzt 69 Gegentore in bisher 26 Spielen. Ist wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz grauenhaft. zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, führt auch noch Mainz.
Ja, nee, ist nicht mehr. Unentschieden.
Ah, inzwischen nicht unentschieden.
Mehr. Oh, okay. doch, mittlerweile wieder 2-1 Grad gefallen. Oh Mann.
Sehr schön. Aber da brauchen wir gar nicht drauf gucken, wir sind abgestiegen und auf Wiedersehen. Also,
ja, aber es wäre auch mittlerweile eh egal, wir müssen eher im Moment auf Hertha gucken. Wieder. Und auf Bielefeld, weil die hängen jetzt da unten wieder drin.
Ja,
aber
naja. Die spielen nachher ja noch.
Kommen wir zu dem, was uns die ganze Woche jetzt bewegt hat eigentlich.
Und was mich phasenweise mehr aufregt, als wie die Mannschaft da auftritt. Interner auf Schalke.
Ja.
Und natürlich wieder zur absoluten Unzeit. Genau, Donnerstag gab es ein Gespräch zwischen dem Berater Marc Kosicke von Ralf Rangnick und dem Aufsichtsrat von Schalke. Dieser Aufsichtsrat, der vorher in einer internen Abstimmung mit 10-1 gegen Rangnick gestimmt hat. Und der Aufsichtsrat, der vorher sich darüber beschwert hat, dass die Gruppe ohne Mandat, die angeblich geheim sei, was auch nicht stimmte, weil die Namen ja allseits inzwischen bekannt sind, dass die ja vereinsschädigend sei. Genau dieser Aufsichtsrat hat mit dem Berater ein Gespräch geführt, was laut Angaben von Schalke wahnsinnig positiv verlaufen ist. Ja, aber...
Sehr transparent.
Sehr transparent, genau. Und dass es weitere Gespräche geben wird. 2 Tage später, 5 Stunden vor Anstoß, Samstag 13.30 Uhr, kommt Pressemitteilung. Ralf Rangnick sagt Schalke ab. Mit dem Zitat, was wir für euch am Anfang der Folge hatten. Er fühle sich momentan nicht imstande, diesen Verein zu übernehmen. Im weiteren Verlauf des Tages und auch im weiteren Verlauf des Sonntags jetzt, auf weitere Recherchen, sind halt noch ein paar weitere Sachen rausgekommen, woran das denn so liegt. Unter anderem daran, dass man ein wahnsinnig junges Team aufbauen wollte und da auch die Verpflichtung des Ex-Schalkers Danny Latzer, der inzwischen stolze 32 Jahre alt ist und von 1998 bis 2011 auch auf Schalke war, dass das ihm nicht gepasst hat und vor allen Dingen das größte Thema wohl, dass diese Gespräche wahnsinnig indiskret am Ende waren. Das heißt, dass interne aus den Gesprächen mit dem Berater nach außen gedrungen sind. Und das ist eine ganz, ganz typische Schalke-Sache, dass man indiskret ist, Sachen an die Öffentlichkeit geraten, die nicht geraten sollen. Solche Absagen von Ralf Rangnick treten über die Presse nach außen.
Ja.
Es ist immer das Gleiche.
Landen auch diese Aussagen landen dann auch direkt, also ich verstehe nicht, wer da, also du wirst ja irgendeinen Maulwurf, sag ich mal, da drin haben, oder es ist unvorsichtig und dumm, dass da vor allem direkt die Boulevardmedien, die Bild, also die Sportbild, dann Sky Sport News, die immer direkt richtig newsgeil sind, wie man sagen soll, wenn dann Dirk Große Schlamann da wieder steht und die größte, also es sind ja echt Insider-Infos teilweise, es sind keine Vermutungen, es sind Insider-Infos von irgendwelchen Quellen, die dann nah am Aufsichtsrat dran sind oder sogar im Aufsichtsrat drin sitzen und das so verbreiten. Und für mich ist diese Absage von Ralf Rangnick, jetzt gerade im Doppelpass hat Alfred Draxler, ehemals oder noch immer Chefredakteur von der Sportbild, hat gemeint, dass ja die Gruppe, wie sie genannt wird, die Gruppe ist Tradition und Zukunft, ja, schuld sei an dem Ganzen. Dass die haben ja kein Mandat, die würden nur Unruhe da stiften und durch, wie er es gesagt hat, Macht durch Machtintrigen probieren, irgendwie da dann bei der nächsten Mitgliederversammlung in den Aufsichtsrat zu kommen. Was für mich einfach eine absolute Lüge ist, weil in dieser Gruppe sind 2 Leute aus dem Aufsichtsrat drin. Also was für kein Mandat haben. Da sind 2 Leute, die da im Aufsichtsrat selber dann Stellung beziehen können zu der Sache. Und ich finde es vollkommen legitim, dass du vor allem so eine Gruppe aus Leuten, die da zusammenstellst, aus der Region, mit Sponsoren, Leuten, die halt Einfluss haben können, dass sie in den Aufsichtsrat vielleicht wollen, ein paar von denen, sei mal dahingestellt erstmal. Aber es ist doch gut, dass da sich mal einer hinstellt, einen konstruktiven Vorschlag dahin bringt. Wie das der Ganze abgelaufen ist, kann man natürlich in Frage stellen, dass das erst wohl geheim gewesen sollte, aber das weiß ja keiner so wirklich. Ist das doch erstmal eine gute Sache. Und dass dann der Aufsichtsratschef, Dr. Jens Buchter, sich da direkt so angegriffen fühlt, es vereinschädigend nennt, dass, also, wie doof muss man denn sein? Und auch vor, das wird alles direkt öffentlich gemacht, das kannst du intim, also wenn du das in den eigenen Reihen klärst, ist es vollkommen in Ordnung. So, wenn davon keiner Wind bekommt, so, dann lass die da machen. Aber so, Lachnummer der Liga sind wir da. Und dann kannst du dieser Gruppe, finde ich, dieser Gruppe kannst du einfach keinen Vorwurf machen, meiner Meinung nach. Und dann, ja, Dr. Jens Buchter, einfach raus mit dem, wirklich.
Wirklich. Aufsichtsratsvorsitzender, übrigens der erste Aufsichtsratsvorsitzende von Schalke, der nicht durch die Mitglieder gewählt wurde, der hat nämlich einfach von Tönnies übernommen letzten Sommer, sitzt seit 2005 im Aufsichtsrat, ist seit 2015 Stellvertreter von Tönnies gewesen und seit dem 30. Juni 2020 Aufsichtsratsvorsitzender. Und die Machtintrigen, wie Alfred Draxler sagen würde, die angeblich die Gruppe hätte, sind für mich viel eher beim Aufsichtsrat. Weil der Grund, dass der Aufsichtsrat das nicht wollte am Anfang und plötzlich doch, ist einzig und allein damit zu begründen, dass letztendlich die Leute wissen, wenn Rangnick kommt, der will einen Großteil der Macht haben und dass dann Leute sich entmachten. Der Aufsichtsrat will sich damit zu einem Teil selbst entmachten. Und davor haben die Angst. Gerade die wichtigen Leute wie Buchter, der unglaublich uninformiert und unseriös einfach wirkt. Es ist nicht in Worte zu fassen, was da Leute, die ja nun mal keinen Zusammenhang zu dem Verein erstmal haben, also es ist nicht so, dass es Ex-Spieler sind. Du hast im Ehrenrat genau eine Person, die mal vor den Ball getreten hat. Im Aufsichtsrat hast du niemanden. Du hast mit Yves Stevens im Ehrenrat halt einen sitzen, der mal vor den Ball getreten hat und der legt in 3 Monaten auch sein Amt nieder, aus Altersgründen nachvollziehbarerweise. Und sonst sitzen da nur Leute, die keine Ahnung von dem Geschäft an sich haben. Das sind nur Leute, frühere Anwälte, oder jetzt immer noch Anwälte, Dr. Jens Buchter, oder ehemalig beteiligt an der deutschen, damals noch Dresdner Bank, Dr. Jens Buchter. Die Leute, die nur das Business sehen und keine Ahnung von dem Verein und von diesen fußballerischen Strukturen haben. Und diese Leute meinen jetzt, da irgendwelche Entscheidungen treffen zu können, die aber letztendlich eher vereinsschädigend sind als die Gruppe, die ja Buchter als vereinsschädigend nun mal bezeichnet hat. Was kompletter Blödsinn ist. Dann erzählt Sky, sie hätten bei Buchter angefragt und der hätte Interviewanfragen abgelehnt. Auch das ist, wirft ein so unglaublich schlechtes Licht auf den Verein.
Ja.
Kurz nachdem Sky das gesagt hat, hat Buchter sich merkwürdigerweise für ein Interview in der Halbzeitpause bei Sky bereit erklärt. Ein Schelm, wer da generell einen Zusammenhang sieht.
Generell fand ich es sehr gut. Also da muss ich Sky mal loben. Also abgesehen vom, also das Spiel war ja jetzt, sag ich mal, Nebensache an dem Abend. Die hatten super Interviewpartner. Am Anfang war es ja Jörg Grabusch, der auch in der Gruppe ist. Das ist so ein Medienfuzzi, ja, so ein Medienvertreter, der vorher da ein bisschen mal Stellung bezogen hat und mal seine Geschichte erzählt hat, dass der Aufsichtsrat viel verhindert hätte am Anfang und aber sich auch so hingestellt und gesagt hat, Rangnick hat ja gesagt, derzeit will er kein Engagement in Betracht ziehen bei Schalke 04. Worauf die Gruppe, also was die Gruppe da sehr als Hoffnungsschirm im Moment sieht, Uli Petzel, der da auch sehr vorne, ehemaliger Bürgermeister von Herten, will ich ja mal anmerken.
Genau.
Nee, der ist ja auch mit vorne dabei, der jetzt auch jetzt Sonntagmorgen noch getwittert hat, es ist nicht aller Tage Abend. Wir hoffen noch immer, Ralf Rangnick davon zu überzeugen, für Schalke aktiv zu werden. Und ja, man hat dann bei Jörg Grabusch in dem Interview hat man einfach rausgehört, dass man Veränderungen vornehmen müsste oder dass man die Umstände ändern müsste, bei denen Ralf Rangnick sich ein gutes Arbeitsumfeld vorstellen könnte.
Und das ist definitiv nicht dieser Aufsichtsrat, das ist kein gutes Arbeitsumfeld.
Genau, und das war so ein kleiner, er hat es halt nicht direkt gesagt, aber ich für meine Begriffe habe so interpretiert, dass er deutlich gegen den Aufsichtsrat geschossen hat und dass bei einem Aufsichtsrat Veränderungen vorgenommen werden müssten und nicht irgendwie, sagen wir, diese Unwägbarkeiten die Gruppe sind, sondern eher der Aufsichtsrat.
Was ja auch von der Seite Rangnick so herangetragen wurde, weil letztendlich sind Gespräche mit dem Aufsichtsrat geführt worden und die Indiskretion liegt dann ja ganz sicherlich beim Aufsichtsrat. Und Jörg Grabusch hat dann geschlossen mit dem Satz, ich würde mir auch überlegen, ob ich den Job mache. Und ich fand, dass das schon eine sehr, sehr aussagekräftige Aussage war.
Ja, und dann in der Halbzeit war ja Dr. Jens Buchter dran. Unser, will ich gar nicht, ich will nicht unser sein.
Ich fühle mich durch den nicht vertreten,
also demnach. der Aufsichtsratsboss von Schalke, Dr. Jens Buchter, kommt ins Interview. Also dieses Auftreten, ey, absolut abgehoben. Und dieser mangelhafte Versuch an Sympathiefindung durch Fans oder was weiß ich, durch dieses, oh, dieses Gelache da nebenbei. Ich wurde beim Tanken, hat mich das richtig überrascht. Ich finde das so schade. Das ist so schade. Also so schlecht einfach, dass so runtergeschaut wird, so schlecht informiert. Der war so nervös, hast du auch gesehen. Der hat gesagt, ich wurde beim Tanken erwischt. Und im nächsten Satz hat er gesagt, ich muss jetzt rechts ranfahren. Also ich wusste nicht, dass
da man weißt du schon, dass das einfach nicht stimmt.
Ja, und schießt dann noch weiter gegen diese Gruppe, sagt so, ja, ich erwarte ja auch von der Gruppe, dass die, die sagt ja immer, wir haben so viele finanzielle Möglichkeiten, dann sollen die auch mal einen finanziellen Rahmen nennen, den sie liefern können und wir würden die Hilfe gerne von denen annehmen dann. Ich denke so, du würdest nie im Leben, würde er die Hilfe annehmen, weil das würde ihn nämlich so schwach dastehen lassen und dass der anzweifelt, dass diese Leute Geld haben, finde ich auch richtig lächerlich, weil ich meine, das sind dicke Sponsoren, da dicke regionale Unternehmen. Das sind jetzt nicht die großen Dinger, wie du sie bei Bayern findest mit Adidas und Audi, aber für die Region Gelsenkirchen sind das dicke Unternehmen teilweise, wo viel Geld hintersteckt, wo viel Geld mit gemacht werden kann, die viel Geld liefern können, die Schalke wieder ein bisschen mehr liquide machen für Ralf Rangnick dementsprechend. Und ich glaube absolut nicht. Also Buchter hat in diesem Interview, glaube ich, nur Lügen rausgehauen. Das war eine absolute Leugnerei von dem. Peinlich, dass sowas beim FC Schalke 04 oben sitzt. Und ist ja auch noch, also das ist für mich ein halber Tönnies ja noch. Der hat ja auch noch Sympathien zu Tönnies, wurde ihm ja immer noch hinterher gesagt.
Am Ende sei Tönnies der Einzige gewesen, auf den Tönnies noch gehört hätte. Ich finde, dass das schon sehr, sehr aussagekräftig ist. Zumal man ja auch einfach sagen muss, vielleicht mal wörtlich, wer in dieser Gruppe ist. Unter anderem der Chef von Hafid, unserem Ärmelsponsor. Das habt ihr sicherlich schon mal gesehen, seitdem All You Need Treasure, wie es heißt, nicht mehr unser Ärmelsponsor ist. Und DHL auch nicht mehr. Und das halt dazu noch Stölting, eine wahnsinnig große Gruppe in Gelsenkirchen, wenn ich mich nicht vertue, müsste es sogar der größte oder einer der größten Arbeitsgeber in Gelsenkirchen sein, die ja nun mal sehr strukturschwache Stadt Gelsenkirchen wirklich sehr, 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 sehr wichtig dafür ist und dass die halt Geld zur Verfügung stellen. Ich finde es dann sehr abenteuerlich, dass Schalke das dann so ein bisschen anzweifelt. Der Verein, wo jetzt auch rausgekommen ist, dass wir inzwischen 240 Millionen Euro Verbindlichkeiten haben. Im Juni letzten Jahres war von 198 Millionen die Rede, als die ganze Tönnies-Geschichte aufgeflogen ist. Ich frage mich, wie die es geschafft haben, im Dreivierteljahr weitere 42 Millionen Schulden anzuhäufen. Ich frage mich, woher diese kommen. Also auch das, dass finanziell halt, was finanziell bei Schalke, seitdem Rudi Assauer in keiner leitenden Position mehr ist, also seit 2005, 2006, was da alles passiert ist auf Schalke. Wir haben Insolvenzverschleppungsanträge, wir haben letztendlich das, was auf Schalke passiert in finanzieller Basis, ist ja am höchsten Rande der Legalität und das ist seit gestern so. Und dass dieser Verein sich dann erlaubt, zu sagen, ja, wir wollen finanziellen Rahmen abgesteckt haben, finde ich also sowas von frech und dreist, das ist unfassbar, wirklich.
Frech, dreist, trifft es ganz gut, ja. Vor allem auch, wie schon mit dem Verein schädigen, finde ich, dass man das so zu so einer öffentlichen Schlammschlacht macht, finde ich einfach schlimm. Weil du kannst dieser Gruppe einfach öffentlich nicht absprechen, dass sie nicht das Beste für Schalke will. Ich will gar nicht bestreiten, dass manche aus dieser Gruppe wahrscheinlich auch eine Chance darin sehen, ein bisschen mehr anzupacken, im Aufsichtsrat dann vielleicht auch, wenn sie da hineingewählt werden. Weil, wenn du die Namen da hörst, da ist ja auch ein Ingo Anderbrügge drunter, ein wirklicher Urschalker, ein Eurofighter. Also, wie kann man denn da dann als Aufsichtsratsboss sagen, das ist vereinschädigend, die wollen nur Schlechtes für Schalke so? Auch wie schlecht informiert er auch war und gesagt hätte, dass diese Gruppe an Sponsoren von Schalke, unter anderem auch Stölting und Hafid, herangetreten sei und denen gesagt haben soll, die sollen ihr Engagement mal überdenken, wenn das so weitergeht. So, dann würden die sich doch selber in den Arsch nehmen. Also, was ist das denn? Wie dumm muss man sein? Und da siehst du
diese Aussage war super.
Der da oben hat keine Ahnung davon, was er tut. Der will nur gucken, dass er da oben schön die Macht behält, dass er schön dasteht. Da, also, Das geht einfach nicht.
Naja. Einfach diese Unterstellung, dass die Gruppe, in die ja nun mal Stöldi und Haft inkludiert sind, sich selbst entmachten wollen, was komplett Quatsch ja, wäre. Weil das ja auch ein Name dafür. Und gerade, wie gesagt, wo wir nicht in München sind mit Adidas, Audi, Qatar Airways, ist es unglaublich, diese Unterstellungen, die einfach komplett haltlos sind, weil sie auch einfach keinen Sinn machen. Wahnsinn. Ja, Thema Rangnick durch. Also der wird nicht kommen und man muss sich über andere Möglichkeiten Gedanken machen.
Der wird nicht kommen, solange dieser Aufsichtsrat besteht, muss man sagen. Also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn jetzt, sag ich mal, also ich finde, eine richtige Konsequenz ist eigentlich, ganzer Aufsichtsrat tritt, wenn sie einen schönen Abgang haben wollen, treten die alle gemeinsam jetzt bald zurück, jetzt in der Länderspielpause am besten. Du ziehst irgendwie, machst eine Interimssache noch daraus, probierst irgendwie noch aus dieser Gruppe vielleicht da irgendwas zusammenzuwursteln. Und ziehst vielleicht mal die Mitgliederversammlung vor, weil die ist meiner Meinung nach zu spät eigentlich.
Ja, im Juni ist das, wenn wir genau, am 13. Juni wählen, brauchst, ist alles vorbei.
Ich finde es, das Einzige, was richtig ist, was Buchter sagt, ist, dass man schnellstmöglich mal was präsentieren sollte, wer da jetzt plant. Und da gibt es halt auch nicht mehr viele Kandidaten, sag ich mal.
Ja, vor der Rangnick-Geschichte hat Schalke gesagt, wir haben zwei aussichtsreiche Kandidaten, die namentlich Krösche und Ruven Schröder sind. Krösche hat aber abgesagt. Ich fand auch, also die Aussage von Schalke und vom Aufsichtsrat, auch von Buchter war, wir sind mit zwei Kandidaten sehr weit in den Gesprächen. Oliver Minzlaff, seines Zeichens auch in einer wichtigen Position bei RB Leipzig, sitzt bei dem Doppelboss und sagt, Markus Krösche hat nie mit Schalke geredet. Also, ich frage mich wirklich, ob die sich das selber glauben, was die da teilweise erzählen. Ja. So, Krösch ist abgesprungen, das heißt, Ruven Schröder ist momentan so ein bisschen gehandelter Kandidat, war von 2016 bis Dezember 2020 Sportdirektor beim FSV Mainz 05, die ja jetzt auch nicht momentan dafür bekannt sind, Bäume auszureißen.
Das ist für mich der falsche Mann einfach. Also ich will ihm gar nicht die Qualität absprechen, dem Schröder, aber bei Sky 90 wurde es ganz gut gesagt, wir brauchen jetzt jemanden, der eine Vision hat, der mal zwei Schritte weiter denkt, als nur jetzt die nächste Saison plant. Einer, der da einen Plan vorlegt, wie Rangnick ihn gehabt hätte mit 5 Jahren. Du steigst mit einer jungen Mannschaft auf, entwickelst da was Neues, setzt auf die Knappenschmiede. Ich verstehe es nicht, wenn du so einen Mann hast, der dir so einen Plan vorlegt, wieso man da nicht alles Mögliche in Gang setzt, wenn du ja immer im Namen des großen FC Schalke 04 handelst und nicht im Namen deiner eigenen Person, ich hoffe, Jens Buchter fühlt sich angesprochen, handelst, dann musst du alles in Gang setzen, dass das funktioniert. Und dass das nicht getan wird, finde ich, also, es ist so schlimm.
Es ist so vereinsschädigend auch das, was die da wirklich tun. Es ist nicht in Worte zu fassen. Ja. Es gab jetzt auch noch die Überlegung, dass man Peter Knebel, aktuell macht er das ja interimsweise, auch über die Saison hinaus machen lässt.
Ich find,
das ist sicherlich auch eine Option, aber ist es halt auch keine zukunftsvolle Option. Der hat halt auch keinen 5-Jahres-Plan, der mal irgendwo zu irgendwas führen
kann. Der würde seine Sache bestimmt gut machen, aber im Endeffekt ist das ja auch nicht das, was er will. Der ist ja zu Schalke gekommen und wollte etwas mehr im Hintergrund arbeiten, da mehr auch mit der Jugend arbeiten und das Nachwuchs, die Nachwuchsförderung da vorantreiben. Und dass das jetzt so, und es wird ja auch keinen weiteren geben, also ich kann mir keinen vorstellen, der dafür bereit ist, der sich das überhaupt antun würde.
Zumindest also kein großer Name.
Kein großer Name auf jeden Fall. Wobei es halt, wie gesagt, es wäre eine Chance halt für kleinere Namen, sag ich mal, da dir echt einen Namen zu machen. Ja? Also es ist ja schon, Schalke ist schon verlockend, sag ich mal. Wenn du da Erfolg hast, dann
bauen die dir auf Schalke Denkmal.
Ja. Ja, ich weiß nicht, also wie das noch weitergehen soll. Ich bin gespannt, was nächste Woche passiert ist in der Länderspielpause. Da wird bestimmt noch mal die ein oder andere Bombe platzen.
Wahrscheinlich ist das so. Also ich glaube, das Thema interner und Sportverstand und weitere Intrigen wird uns in den nächsten Wochen und auch in den nächsten Podcast-Folgen weiter begleiten.
Auf jeden Fall.
Es wird uns.
Wir schauen mal.
Niemals in Ruhe lassen.
Aber es gibt wieder eine Petition übrigens, ne? Also genau. Schön unterschreiben. Aufsichtsrat raus. Finde ich gut. Ich habe schon unterschrieben.
Ich auch. sollte jeder, der Mitleid mit Schalke oder was mit Schalke hält, auch definitiv unterschreiben, weil sonst erleiden wir, denke ich, irgendwann das Schicksal von Essen, Aachen, Wattenscheid und anderen bekannten Vereinen.
Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob die Personen da oben, ob die das irgendwie rallen, dass es wirklich um den Verein geht. Also es geht
ja, die größte um die Existenzkrise des Vereins. Keine Frage.
Also ich frage mich, ob die das im Kopf haben eigentlich. Aber naja, die müssen es ja wissen. Die müssen es ja wissen. Wir sind eh machtlos. Als Fans haben wir, was will man tun?
Ja, auf der Mitgliederversammlung
für das Richtige starten.
Auf der Mitgliederversammlung ist für das Richtige stimmen.
Aber leider ist die Mitgliederversammlung erst im Juni.
Ja, richtig.
Bis dahin kann noch viel kaputt gehen.
Leider ja.
Dann kannst du auch ganz, ganz viel kaputt machen.
Und nun gut.
Ja.
Kommen wir zum Spiel Wochen, ne? In zwei Wochen fahren wir nach Leverkusen. Auch das ist ja...
Auch wieder eine Mannschaft vor allem, die uns so abkochen könnte wieder mit ihren schnellen Spielern auf Außen. Hey,
gerade wenn du halt...
Wenn der Vertrag von William bis dahin nicht aufgelöst wird, über diese Seite werden zwei Tore fallen. 100 pro Minimum. Also wird doch... Wenn Diaby da Sprintduell, der braucht sich den Ball nur einen Meter vorlegen, dann ist er schon vorbei.
Ja. Wieder Samstag 15:30 Spiel in der Bayer Arena. Am 3. April, am Osterwochenende.
Ja.
Ich hab wirklich Angst. Was tippst du da?
Haben jetzt letzte Woche 5-0 verloren, 3-0. Jetzt gibt's ein 4-0.
Ja, hätte ich auch fast getippt. Ach komm, ich sag 3-0. Ich glaube, vielleicht irgendwie defensiv. Manchmal sieht das da ja halbwegs okay aus. Vielleicht dauert das ein bisschen, bis das erste Tor fällt. Deshalb gehe ich auf
3-0. Ja, könnte ich mir eigentlich auch dadurch, dass ich meine, auch es sind ja jetzt nicht allzu viele. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt ist jemand abgestellt in der Länderspielpause?
Malik Ciao für die EM. Die jetzt ganz stimmt, interessant.
Stimmt.
Jetzt ist die EM-Gruppenphase, findet in den nächsten zwei Wochen statt. Und dann ab Viertelfinale findet dann Ende Mai statt. Das ist auch ganz, ganz, ganz wild.
Ja. Corona ist halt scheiße, aber naja. Ja gut, aber vielleicht kann man dann mal einen Mustafi verteidigen beibringen in zwei Wochen, ne?
Wäre mal schön, ne? Wäre mal schön.
Oder Serda. Der
Serda fällt ja wohl nicht mehr mit zur Nationalmannschaft.
Ja, aber Serda, der sich das ja, sag ich mal, auch durch Leistung in der Hinrunde damals verdient hatte, dass er nominiert wird, fand ich.
Wird hoffentlich auch nicht mehr so schnell.
Damals. Ja, aktuell nicht, aber wenn der mal wieder zu alter Stärke jetzt zurückfindet, vielleicht. Aber naja, auf Kicktipp tippe ich wieder auf Schalke.
Ist klar. Natürlich. Darum gewinne ich auch nicht. Immer schade, das Gleiche. Schade. Ja, und wann wir uns wieder hören, müssen wir mal ein bisschen sehen, weil normalerweise würden wir uns natürlich erst nach dem Spiel wiedersehen gegen Leverkusen, also in zwei Wochen. Allerdings ist natürlich die aktuelle Situation auf Schalke so spannend, dass es ein bisschen drauf ankommt, was in der nächsten Woche passiert. Man weiß ja nie.
Genau.
Sollte es so sein, dass wir noch diverse News wieder haben, dann hören wir uns sicherlich auch nächste Woche wieder. Das bekommt ihr dann ja mit. Wer uns über diverse Social-Media-Kanäle folgt, bekommt es dann mit.
Ich würde jetzt erstmal sagen, dass...
Das für heute war... Ich habe mich genug aufgeregt.
Ja... Aber ich glaube, wir hören uns vielleicht schon nächste Woche wieder.
Dann, ich habe das auch so ein bisschen im Gefühl.
Ich glaube, da geht die Woche wieder was. Aber
wir lassen uns überraschen. Bis dahin freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Wir freuen uns auch, wenn ihr Freunden, Verwandten, Bekannten diesen Podcast weiterempfehlt. Schreibt uns gerne für Verbesserungsvorschläge oder für weitere Ideen. Ansonsten würden wir sagen, hören wir uns in der 6. Folge vom Podcast Schalke, die Nordkurve und ich. Bis dahin, bleibt sportlich, bleibt gesund und Glück auf. Bis dahin.
Glück auf. Ciao, ciao.